Jesus hängt am Kreuz, er leidet und jetzt wendet sich auch noch die Sonne von ihm ab und es wird dunkel und es wird kalt. Aber Jesus weiß, was er tut. Er trägt die Sünden der Menschen. Und so wie die Sonne sich jetzt von ihm abgewendet hat, so wendet sich Gott der Vater jetzt von ihm ab. Dann wird ihm das plötzlich schmerzlich bewusst. Und dann schreit er in die Dunkelheit hinein. Ihr wisst, was er schreit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat deine Gottverlassenheit getragen. Deswegen wirst du nie von Gott verlassen sein. Du bist nie verlassen, du bist nie allein. Halleluja. Amen. Amen. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Hey, ich bin begeistert, freue mich sehr. Amen. Also Verlassenheitsgefühle, dieses Gefühl von Gott und den Menschen verlassen zu sein, das hat Jesus für dich getragen. Das heißt aber nicht, dass dieses Gefühl nicht immer wieder mal kommen kann. Du musst diese Wahrheit nämlich mit beiden Händen ergreifen und festhalten. Ist dir das bewusst, damit es was wird? Verlassenheitsgefühle kommen immer dann über uns, wenn wir sie gerade überhaupt nicht brauchen können. Amen. Im 2. Timotheus zum Beispiel, da ist Paulus ein Gefangener Roms und er ist in Rom. Warum ist er verhaftet worden? Naja, weil er eine Meinung hatte, die der Regierung nicht gepasst hat. Er hat gesagt, Jesus ist Herr und die Römer haben gesagt, nein, Cäsar ist Herr. Und Paulus hat gesagt, ja, Cäsar ist auch Herr, aber er ist ein anderer Herr. Und dann ging das hin und her. Und zum Schluss war es dann so, dass Paulus wegen seiner Meinung, wegen des Evangeliums im Gefängnis war. Es solle verhandelt werden. Wunderbar. Alle sagen zu ihm, Paulus, wenn die Verhandlung kommt, dann treten wir in den Zeugenstand, dann kommen wir in die Besuchertribüne und dann sagen wir, Paulus ist unschuldig, lass ihn frei. Das versprechen sie ihm. Und was passiert dann wirklich? Vers 16. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Verlassenheitsgefühle. Gerade da, wo er es am meisten gebraucht hätte, ist allen anderen die Muffe gegangen und sie haben ihn verlassen, sie haben ihn sitzen lassen. Weißt du, wenn es mal richtig hart auf hart kommt, dann stellst du fest, wer wirklich irgendwie hinter dir steht und wer alles nicht hinter dir steht. Und Paulus hat festgestellt, niemand steht hinter mir. Nobody. Und das kann ziemlich stressig sein, wenn du sensibel bist. Paulus war aber nicht sensibel. Paulus sagt, hey, diese Luschen, so große Klappe und wenn es darauf ankommt, dann passen sie nicht mehr mal in ein Matchbox-Auto, weil sie zu klein dafür sind. Und dann sagt er was und das nimmst du dir zu Herzen. Pass auf. Das geht nämlich jetzt weiter mit Vers 16, Teil 2. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Hey, da verursachen gerade Leute, tiefste Verlassenheitsgefühle, Verletzungen in deinem zarten Herzen. Und Paulus steht da und sagt, ach, es werde ihnen nicht zugerechnet. So wie Jesus am Kreuz, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Wie kann der so sein? Warum macht es dem nichts aus? Warum hat er sich nicht verlassen gefühlt? Naja, weil er nicht verlassen war. Ich lese mal Vers 17. Der Herr aber stand mir bei. Wer stand ihm bei? Er hat ihn nicht gesehen, aber er hat ihn innerlich gemerkt. Er hat den Beistand Gottes gefühlt. Paulus hat nämlich gewusst, ich bin nicht verlassen. Der Christus hat am Kreuz meine Verlassenheit auf sich genommen. Er war von Gott verlassen, damit ich nicht von Gott verlassen sein kann. Ich kann nicht von Gott verlassen sein, weil er es war. Also, außerdem hat Paulus gewusst, nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Und das heißt jetzt nicht, nichts kann mich trennen von der Zuneigung Gottes, das wäre billig, sondern die Liebe Gottes, von der hier die Rede ist, ist manifeste Hilfe. Ist Fädenziehen im Hintergrund, ist Sachen hindrehen, dass es passt. Das macht Gott im Hintergrund, ohne dass du es überhaupt merkst. Das dürfst du nur nicht vergessen. Paulus hat es allerdings alles gewusst. Er hat gewusst, größer ist der in mir ist, als der in der Welt ist. Größer ist der Freisprecher in mir, als der Verkläger, der in der Welt ist. Größer ist der König der Könige in mir, als der Kaiser, der in der Welt ist. Und mehr sind mit mir, als die mich verlassen haben. Der Herr ist mit mir und dann sind wir schon mal eine Mehrzahl, aber dann sind ja auch noch seine Engel da, die alles arrangieren im unsichtbaren Bereich. Mehr sind mit mir als gegen mich. Gott führt mich alle Zeit im Triumphzug umher. Das sind alles Sachen, die Paulus gesagt hat und Paulus gewusst hat. Wenn Gott mich alle Zeit im Triumphzug umherführt, so wie er das verheißen hat, dann bedeutet es, ich muss im Triumph enden. Ich kann nicht irgendwie in Moll enden, sondern ich muss im triumphalen Fanfarenstoß enden. Und so sagt er, ach, und die schwachen Menschen hier, die haben sich menschlich verhalten, allzu menschlich. Gott segne sie, es werde ihnen nicht zugerechnet. Er hat es ihnen nicht zugerechnet. Weißt du, was mir das zeigt? Du dürfst auch nicht so streng sein mit deinen Nächsten. Weißt du, warum? Weil du nämlich keinen Deut besser bist. Wenn es mal hart auf hart kommt, wenn mal die Böcke sich von den Schafen scheiden, dann werden wir feststellen, wo du wirklich stehst. Jetzt kann jeder sagen, oh Paulus, wir stehen hinter dir. Bis sie dann plötzlich ins Gerichtsgebäude hineingehen, bis sie die Atmosphäre, die strenge Atmosphäre dort fühlen, bis sie die Uniformierten dort sehen, bis sie merken, hey, die sind vollkommen humorbefreit. Und dann steht er da, Paulus. Und ich lese mal, was er gemacht hat. Der Herr stand mir bei und stärkte mich. Wer hat ihn gestärkt? Der Zuspruch seiner Freunde von Lukas und von Titus und Timotheus, so haben sie ihm die Hand getätschelt. Nein, die waren weg. Der Herr hat ihn gestärkt. Wozu? Damit durch mich die Predigt vollbracht werde und alle aus den Nationen hören möchten. Und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Also, der Herr stand ihm bei, der Herr hat ihn gestärkt, damit durch mich die Predigt vollbracht werde. Paulus hat sich nicht so sehr auf die Stimmungen in seiner Gruppe konzentriert. Er hat sich nicht auf seine eigenen Gefühle konzentriert, sondern er hat die Arbeit vor Augen gehabt. Er hat sich auf die Arbeit konzentriert. Er hat sich auf die Arbeit konzentriert. Ich muss das Evangelium predigen. Ich habe etwas, was die anderen brauchen, damit sie nicht mehr so lusche sind in Zukunft, damit sie selber Kraft haben, so wie ich sie selber habe, damit der Herr auch ihnen beisteht. Und so musste er predigen und so hat er sich auf die Arbeit konzentriert. Wenn sie alle dich verlassen, dann konzentriere du dich auf die Arbeit. Dazu, für die Aufgabe, hat der Herr ihn gestärkt. Er hat Arbeitstherapie gemacht. Sagt er, aber man kann doch nicht immer nur arbeiten. Nein, aber manchmal ist Arbeit gut. Vor allem, wenn du Verlassenheitsgefühle hast, es wird schon wieder besser. Die kommen dann schon wieder. Und du vergibst ihnen und dann tut er so, als wäre nichts gewesen. Es ist natürlich was gewesen und das wird immer zwischen euch irgendwie stehen. Du wirst ihnen nie mehr so richtig vertrauen und sie werden irgendwie immer sich ein wenig schuldig fühlen dir gegenüber. So ist es halt, das ist die menschliche Situation. Aber da kann man drüber weggehen, man kann es übersehen, denn wir sind gewurzelt und gegründet im Herrn. In solchen Situationen konzentriere dich aufs Wesentliche. Du hast keine Ahnung, wie viel du aushältst, wenn du einen Sinn im Leben hast. Eine sinnvolle Tätigkeit im Leben hast. Aber auf was es für mich rausgeht, ist Folgendes. Jesus hat deine Gottverlassenheit getragen, damit du nie mehr von Gott verlassen sein kannst. Das sollte dich also innerlich beruhigen. Amen. Und es geht weiter. Der Herr hat mich aus dem Rachen des Löwen gerettet. Du, wenn er dich aus dem Rachen des Löwen rettet, dann bedeutet das, der Rachen war schon offen. Die Zähne, die haben schon geblitzt, ja. Der stinkende Atem des Löwen hat ihn schon umfangen. Die Zähne waren praktisch dabei, es auf ihn runterzukommen. Und da hat der Herr ihn wieder rausgenommen und der Löwe blieb hungrig. Wie seinerzeit bei Daniel und an anderen Stellen. Der Herr hat ihn gerettet in letzter Minute, aber er hat ihn gerettet. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehst du, Paulus hat sich hier selber gepredigt, beziehungsweise dem Timotheus. Timotheus war gerade nicht da, der war Pastor der Gemeinde in Ephesus. Timotheus hätte ihn nicht verlassen, da bin ich mir sicher. Wenn du in einer Situation bist, in der du dich allein fühlst, du bist nicht allein. Ich muss da manchmal an David denken und an Josef und an so viele andere. David zum Beispiel, ein guter Mann, besiegt Goliath. Alle feiern David, er ist ein Nationalheld. Und er ist auch siegreich überall, wo er hinzieht und die Angreifer abwehrt. Das ist alles wunderbar. Super, er macht nichts falsch. Und dann kann plötzlich der König, kann die Regierung ihn nicht mehr leiden. Und dann jagen sie ihn, sie verklagen ihn, sie hetzen ihn durch den Bürokratendschungel und so weiter. Das ist halt so furchtbar. Und er sagt, hey, ich habe nichts getan. 10 Jahre leidet er das. 10 Jahre, wie gesagt, Gerichtsverfahren und alles Mögliche, jetzt auf unsere Zeit übertragen. Was macht der Mann da in der Zeit? Der muss sich zurücklehnen und muss sich darauf besinnen, dass einst der Prophet Samuel kam, das Salbhorn entkorkt hat und Salböl und nicht zu knapp auf ihn ausgegossen hat, bis es an ihm runterlief. Und dann hat er zu ihm gesagt, so spricht der Herr, du bist der nächste König Israels. Schau, in diesen dunklen Stunden muss sich David an diese Verheißung erinnern. Und die gibt ihm dann Kraft. Denn es war wirklich so, er saß teilweise wirklich in Höhlen drinnen und hatte keinen weiteren Fluchtweg mehr. Da hat er sich daran erinnern müssen, hey, Gott hat gesagt, ich bin König, also muss ich eines Tages König werden. Und ich weigere mich, mich selber zum König zu machen. Ich weigere mich, hier eine Revolution anzuzetteln. Ich weigere mich, hier einen Putsch anzuzetteln. So, das mache ich nicht, habe ich alles nicht nötig. Das wird mir alles zufallen, ganz von selber. Der Feind wird sich selber so unmöglich machen, dass mir der Thron einfach zufällt. Ich muss ihn dann nur noch einfach ergreifen und mich dann draufsetzen. Das war's. Und genau so ist es auch gekommen. Oder denk an Josef. Josef hat wirklich üble Situationen gehabt. Er war der Liebling seines Vaters. Er konnte nichts falsch machen, er hat alles richtig gemacht. Er hat seinem Vater auch zugetragen, was die Leute alles Schlechtes über seine Brüder sagen. Also er ist zum Chef und hat zum Chef gesagt, wer alles Minderleister ist in der Firma. Und das macht die Leute ja beliebt, na, das wissen wir ja. Und der Vater, der hat es erkannt und er hat ihn befördert und er hat ihn meinen besonderen Rock angezogen, ihr wisst schon, ein Gewand, das auch jeder gemerkt hat, er ist was Besonderes. Dann haben sie ihn noch mehr gehasst, seine Brüder und seine Kollegen, es waren ja auch Kollegen. Bis dann zum Schluss es so war, dass sie ihn nicht mehr grüßen konnten, ist dir vielleicht auch schon mal passiert. Und wie er sich dann gefühlt hat? Allein hat er sich gefühlt. Von den Leuten verlassen, von seiner eigenen Familie verlassen. Eines Tages schickt ihn der Vater hinaus zu den Brüdern und die Brüder, die sagen, hey, den kassieren wir jetzt und verkaufen ihn in die Sklaverei, nachdem sie sich gerade noch ausreden, ihn umzubringen. Und dann nehmen sie den jungen Mann und schmeißen ihn in eine Zisterne und dann machen sie den Deckel drauf. Und dann lachen sie dreckig. Ich sage dir mal eins, wenn du 17 Jahre alt bist, der Liebling deines Vaters bist und bisher in den letzten Jahren doch recht viel Ablehnung von deinen Geschwistern und von deinen Kollegen erlebt hast, dann lebst du irgendwie so zwiegespalten. Einerseits bist du der Liebling, andererseits bist du der totale Feind. Du oszillierst hier zwischen heiß und kalt. Die meisten, die schwimmen sich so durch und leben im Lauwarmen. Bei Josef war das anders. Den haben sie geliebt und den haben sie gehasst. Diejenigen, die ihn geliebt haben, die haben ihn ausgezeichnet mit besonderen Gunsterweisungen und aufgrund dieser Gunsterweise haben ihn die anderen noch mehr gehasst und haben ihn zum Schluss ins Loch gesteckt. Und ich sage dir mal eins, wenn du 17 Jahre alt bist und plötzlich die feindseligen Grimassen deiner Brüder dich anstarren und dann wird es finster um dich herum, weil du jetzt im Loch steckst und du weißt nicht, ob du jemals wieder rauskommst, ob sie dich einfach verhungern und verdursten lassen da unten, dann geht dir die Muffe, dann fühlst du dich allein, dann fühlst du dich wirklich von Gott verlassen. Und es heißt später, er hat sie angefleht, er hat um sein Leben gefleht. Er hat sich wirklich verlassen gefühlt. Vielleicht fühlst du dich auch wirklich verlassen zur Zeit. Obwohl du nichts falsch gemacht hast, mögen sie dich nicht und hassen dich. Ja, was nun? Schau, Josef hat sie in dieser Situation selber gemacht wie David. Der hat sich irgendwann in eine Ecke gesetzt und hat sich besonnen und hat gesagt, ich habe einen göttlichen Traum gehabt. Und ich war ein Stern, vor dem sich Sonne, Mond und Sterne verbeugt haben. Ich hatte einen weiteren Traum. In dem Traum war ich eine Garbe und die Garben meiner Geschwister und meiner Eltern haben sich vor mir verbeugt. Ich muss irgendwann zum Chef werden. Ich muss irgendwann zum Chef werden. Ich muss hier wieder rauskommen. So hat sich der getröstet. So hat er sich innerlich an den Herrn gewendet. Irgendwann, nach einer Stunde oder so, wir wissen nicht wie lang, ist tatsächlich der Deckel aufgegangen. Und dann haben sie ihn rausgezogen und haben ihn in die Sklaverei verkauft. Und jetzt stell dir mal vor, deine eigenen Geschwister schauen zu, wie du in Eisen gelegt wirst. Und dann hörst du, wie das Geld klimpert. Das Geld, mit dem sie dich verkauft haben, 20 Silberstücke. Und dann hast du einen Reif um den Hals und eine Kette dran. Mit der Kette bist du am nächsten vor dir verbunden. Und einer schlappt hinter dir. Und so wanderst du jetzt durch die Wüste. Und zwar Kilometer um Kilometer, Stund um Stund, Tag um Tag, Nacht um Nacht. Die behandeln dich wie ein Objekt. Die behandeln dich wie einen Sklaven, wie wenn du ein Stück Vieh wärst. Die treiben euch zusammen, damit ihr euch gegenseitig wärmt in der Nacht, sitzt da zusammen, ja, zusammengekauert. Dann tun sie eine Decke über euch drüber und wenn sie Lust haben, geben sie euch was zu essen oder zu trinken. Und irgendwann stehst du dann auf dem Sklavenmarkt in Ägypten. Und da kommen sie, du hast nichts an als gerade noch einen Lendenschutz. Du siehst gut aus. So, es kommen nicht unbedingt die Armen und wollen dich kaufen, sondern es kommen die Reichen. Und die schauen dich an und die zwicken dich und die drücken dich und die zwicken deine Muskeln und die schauen in deinen Mund hinein, machen die Klappe auf und schauen, ob du alle Zähne hast und so. Ja, und zwicken dich, ob deine Backen auch rot werden, ob du gesund bist. Und irgendwann kauft dich dann einer. Du, wenn du behandelt wirst wie Dreck, wie ein Stück Vieh, dann kannst du schon mal dich allein fühlen. Und tatsächlich, er wird zum Sklaven bei Potiphar und dort bewährt er sich, wir wissen, was ja passiert. Ja, er bewährt sich dort, bis er zum Chef wird, er steigt auf. Er weiß, ich bin zum Leiter berufen, ich kann organisieren, ich kann das, ich kann managen, ich kann das, ich muss aufsteigen, denn der Herr ist mit mir. Und er führt mich alle Zeit im Triumphzug umher. Das hat er schon gewusst, bevor es Paulus gewusst hat. Und es ist passiert, bis er dann im Gefängnis gelandet ist. Aufgrund einer falschen Anschuldigung kommt er ins Gefängnis als Sexualverbrecher, obwohl er nichts getan hat. Im Gegenteil, er hat sich dagegen gewehrt, die Frau seines Chefs zu gebrauchen, so wie die ihn gebrauchen wollte. Und deswegen liegt er jetzt im Gefängnis. Aber eines Tages kriegt er auch da seine Chance und er steigt auf und er wird zum Herrscher Ägyptens. Und es ist wunderbar. Er hat sich damit getröstet. Mit diesem Traum getröstet, dass der Herr zu ihm gesprochen hat, eines Tages werden sie sich vor dir verneigen. Und genau das ist passiert. Und wisst ihr, was geschrieben steht, ganz zum Schluss, ich habe es mal aufgeschrieben, als dann Josef aufsteigt, zum Herrscher von Ägypten wird, in der Hungersnot vorgesorgt hat und er viel zu essen hat und ansonsten die Länder alle nichts mehr zu essen haben, da kommen auch seine Brüder, wollen was zu essen kaufen und dann sind sie natürlich fertig, als sie ihn erkennen, als er sich zu erkennen gibt. Und dann sagt er zu ihnen was Interessantes. 1. Mose Kapitel 41, Vers 5. Ach Leute, macht euch nichts draus. Zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Schau, manches klärt sich erst im Nachhinein auf. Du kommst in schwierige Situationen und du verstehst jetzt nicht warum. Du verstehst wirklich nicht warum. So wie unser Josef. Aber später, rückblickend, konnte er sagen, hey, Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch und eure Kinder und eure Frauen und den Papa, um euch alle zu retten. Gott hat mich zur Erhaltung des Lebens vor euch hergesandt. Wir sehen, dass auch er seinen Brüdern ihre Sünde, ihre blutrote Sünde nicht vorgehalten hat. Das musste können. Warum konnte er das? Weil er wusste, Gott hat ihn nicht verlassen und nicht versäumt. Und du sagst jetzt vielleicht, ja, passt euer zu. Ich bin weder Paulus, noch bin ich David, noch bin ich Josef. Ich habe nicht geträumt, dass ich irgendwann Manager werde. Ich habe auch nicht geträumt, dass ich mal König werde oder Kanzler oder irgendwie sowas. Ich stand nicht vom Kanzleramt und habe dann an den Gittertüren gerüttelt. Ich will da rein oder irgendwie sowas. Habe ich alles nicht gemacht. Ich bin einfach nur ich. Ich schlappe hier durch mein Leben und plötzlich stellt mir das Leben Stolperfallen und mich haut auf die Schnauze und plötzlich bin ich allein. Habe keinen Job mehr, keine Frau mehr, die Kinder wollen nichts von mir wissen und die Bank auch nicht. Was mache ich? Gute Frage. Ich bin froh, dass du gefragt hast. Du musst dann eine der allgemeinen Verheißungen Gottes für dich in Anspruch nehmen. Du musst dich auf die zurückziehen. Du bist Christ. Wenn du Jesus im Herzen hast, dann hat Gott auch deine Gottverlassenheit getragen. Und weil er deine Gottverlassenheit getragen hat, bist du nie allein, bist du nicht verlassen. Im Hintergrund zieht Gott die Fäden, dass es mit dir wieder aufwärts gehen muss. Erstens, manche Sachen klären sich erst hinterher auf. Und zweitens, sei bereit, den Leuten, die dir jetzt irgendwie am Zeug flicken und dich schlecht behandeln, zu vergeben. Denn der Herr ist mit dir. Und dann musst du dich eben auf diese Schriftstellen zurückziehen. Und ich rate dir, die dir aufzuschreiben und die dir zu merken. Du wirst Gelegenheiten haben, dich auf die zurückziehen zu müssen. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 4. Größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Wer ist in der Welt? Der Krankmacher, der Pleitegehenlasser, der Meinungsfeind. Alle möglichen Dinge, die Problemverursacher, die sind in der Welt. Und wer ist in dir? Der Größere? Also der Problemlöser in dir ist größer als das Problem, das in der Welt ist. Egal, was dieses Problem ist, das Wort Problem hier, ist einfach nur eine Variable. Es kann alles Mögliche sein und es ist auch dein Problem. Und wenn du sagst, ja, mein Problem ist Verlassenheit, dann sagst du, größer ist der, der Gemeinschaft herstellt und mich stärkt, als die Verlassenheit, die in der Welt ist. Wenn du mit Jesus gehst, wirst du unweigerlich immer wieder allein sein. Auf der Arbeit, wenn du der einzige Christ bist, im Sportverein, Ich habe mal einen Trainerschein gemacht im Jiu-Jitsu, Breitensport C, also Allgemeintrainer. Hey Leute, ich sehe mich noch, wie ich da sitze am Abend, nachdem das Training vorbei ist, so in der Wirtschaft dort. Und ich habe da 15, 16, 17 Mann, die alle auf mich einquatschen, alle dagegen sind. Und ich der einzige Christ bin, der da die Argumente hier abprallt, so. Wie beim Tischtennis, ja, oder wie beim Tennis. Hin und her, Ping-Pong spielt. Ne? Manche sitzen verschämt daneben und schauen zu, das waren die, die mich leiden konnten. Und die anderen, die haben also da gesagt, warum es halt so alles nicht wahr sein kann, das Christentum und so. Recht interessantes Gefühl, wenn du der Einzige bist. Aber da musst du durch. Und ganz ehrlich, ich hab mich da nicht schlecht gefühlt seinerzeit. Amen, musst du auch nicht. Also, such dir so eine Schriftstelle. Ne? Oder auch Römerbrief, die letzten Verse ab Vers 31. Römer 8 ab Vers 31, runter da, diese Verse. Die sind wunderbar. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Wir sind mehr als Überwinder durch den, der überwunden hat für uns. Das sind die Dinge, auf die du dich zurückziehst. Das kannst du machen einfach deswegen, weil du Christ bist. Schau, der Christus ist die Sonne in deinem Leben. Die scheint dich an, wenn alle anderen den Rollladen runtermachen bei dir oder dir gegenüber. Du kommst und der Fensterladen geht zu. Sonne scheint immer noch, der Herr ist immer noch für dich. Amen. Paulus, der 14 Tage im Mittelmeer umhergetrieben ist, auf dem Weg nach Rom. Nicht, weil er dort freiwillig irgendwie aufs Boot gegangen wäre. Er war Gefangener und er musste dorthin gehen. Er hat gewarnt, Apostelgeschichte 27. Er hat gesagt, lasst uns jetzt nicht mehr nach Rom fahren, denn übers Mittelmeer, denn es ist einfach zu spät im Jahr. Die Stürme kommen. Aber die haben gesagt, nö, schaffen wir. Und dann haben sie ihn kassiert, sind aufs Boot gegangen und kaum waren sie auf dem Schiff, ist schon ein Sturm gekommen. Und 14 Tage ging es auf und ab und hin und her. War so dunkel, dass sie nicht wussten, ob es jetzt Tag ist oder Nacht ist. Es ist ziemlich dunkel. Sie konnten auch nichts essen, ja, weil es hat keiner Hunger gehabt in diesem Zustand. Was macht Paulus in der Situation? Paulus besinnt sich auf einen Traum, den er in Jerusalem hatte. Apostelgeschichte 23, Vers 11. In jener Nacht stand der Herr bei ihm, nach seiner Verhandlung und Verhaftung, und hat ihm gesagt, Paulus, sei guten Mutes, so wie du in Jerusalem mich bezeugt hast, so musst du auch in Rom mich bezeugen. Wenn er jetzt also 14 Tage im Sturm ist, dann heißt das gar nichts, er muss trotzdem in Rom ankommen. Und wir könnten dann jetzt sagen, ja, warum muss dann der Sturm sein, warum der Sturm? Gute Frage. Es muss erst Folgendes passieren. Es muss erst keine Aussicht auf Hoffnung mehr geben in diesem Sturm. Hast du das gehört? Es musste erst bei den Leuten im Boot, das waren mehr als 276, soweit ich weiß, da musste das erst durchdringen. Es gibt keine Hoffnung mehr. Paulus hatte Hoffnung, aber der war ja auch Christ. Und seine Begleiter, Lukas und so. Aber die anderen, die hatten keine Hoffnung mehr. Und es steht tatsächlich da. Apostelgeschichte 27, 20. Es ging viele Tage so, bis zum Schluss jede Hoffnung, jede Aussicht auf Hoffnung schwand. Oh, jetzt sind sie restlos verzweifelt. Jetzt sind sie fertig und pfeifen aus dem letzten Loch. Alle, die gegen Paulus waren, die gegen ihn agitiert haben, die es besser wussten als er, die sind jetzt jede Hoffnung beraubt. Und in dem Moment, in dem Zustand, stellt sich Paulus hin und sagt, Leute, wir müssen jetzt was essen. Wir haben jetzt schon 14 Tage nichts mehr gegessen. Und ich sage euch was, ein Engel Gottes, des Gottes, dem ich diene und dem ich gehöre, der stand in letzter Nacht bei mir und hat zu mir gesagt, Paulus, ihr müsst auf eine Insel verschlagen werden, du musst jetzt nach Rom kommen. Und der Herr hat dir alle, die mit dir reisen, geschenkt. Paulus sagt den Leuten, die da mit ihm sind. Er sagt ihnen, ihr seid alle in meiner Hand. Ihr habt euer Leben mir zu verdanken. Und dann bricht er das Brot und fängt an zu essen. Und als die sehen, dass er ruhig ist im Sturm, dass er der ruhende Pol ist, fangen sie auch alle zu essen an. Was bist du in der Krise? Das Hühnchen, das ruft, der Himmel stürzt ein oder der ruhende Pol wie Paulus. Das kannst nur du beantworten. Ich kenne manche, die sind so, und ich kenne andere, die sind so. Was ich bin so. Amen. Als sie also sehen, dass Paulus guten Mutes ist, essen sie auch. Sei du jemand, der guten Mutes ist in deiner Umgebung, denn du hast einen Grund dazu. Du bist nicht von Gott verlassen und er wird dich auch nicht sitzen lassen. Sondern dir helfen. Ja, aber warum hat dieser Engel nicht einfach den Sturm gestillt? Hat Jesus doch auch gemacht. Weil erst alle Hoffnung schwinden musste. Jetzt sind sie nämlich offen für Paulus und seine Botschaft wie nie zuvor. Und dann passiert auch noch, was der Mann gesagt hat. Das Schiff zerbricht und sie landen an einer Insel. Und Paulus legt los und innerhalb von 3 Monaten ist diese Insel christlich. Und der Herr wollte, dass Paulus auf diese Insel verschlagen wurde. Wenn der Herr den Sturm gestillt hätte, dann wären sie direkt nach Rom geschippert. Und was hätte dann Malta gemacht? Das wäre verloren gewesen. So aber war es so, dass er Paulus 2 Härten zugemutet hat und allen anderen drumherum. Aber zum Schluss waren sie alle gerettet. Die waren alle gerettet, die haben alle den Herrn gepriesen. Die haben sich alle zum Schluss hingekniet ans Ufer und haben gebetet und haben die Insel dem Herrn übergeben. Und dann sind sie nach Rom gefahren. Dann sind sie nach Rom. Und dort hat Paulus auch gesiegt. Der Herr hat ihn alle Zeit im Triumphzug umhergeführt. Dürfst du nie vergessen, das macht er mit dir auch. Sag mal mit mir, der Herr führt mich im Triumphzug umher. Ich muss jetzt auf ein paar andere Sachen kommen. Denn es gibt ja solche Verlassenheit und es gibt solche Verlassenheit. Und zwar möchte ich mal kurz auf eine seltsame Geschichte in der Bibel eingehen. Auf die Geschichte von der Tamar im 1. Mose Kapitel 38. Da war auch eine Frau allein. Junge Frau. Eine Kanaaniterin. Und wir wissen ja, wie die Kanaaniter waren. Es ist auch eine Geschichte von Juda, dem Patriarchen Juda. Der hat gerade seinen Bruder verkauft. Und es war dann scheinbar nicht mehr wirklich gute Stimmung in der Familie, sodass also Juda weggezogen ist und sich den Kanaanitern angeschlossen hat, einer Gruppe von Kanaanitern. Und dort hat er eine kanaanitische Frau geheiratet und mit ihr hatte er Kinder. Und er hat einen Sohn in die Welt gesetzt namens Er. Und dem hat er eine Frau gegeben namens Tamar. Aber dieser Er, der war böse in den Augen des Herrn und deswegen hat er ihn sterben lassen. Er war böse. Ja gut, von den Kanaanitern wissen wir es, die waren böse. Die haben Dinge getan, die gehen auf keine Kuhhaut. Ich meine, was hat er mit der Frau gemacht? Offensichtlich war er böse zu der Frau. Wahrscheinlich hat er sie rumgehauen, schon während der Hochzeit. Ja, hat er den Schleier hochgehoben, hat sie angeschaut, hat ihr eine serviert, damit sie auch gleich weiß, wo der Battel den Most holt. Oder für unsere norddeutschen Freunde, wer die Hosen anhat im Haus. Und da hat sich die gedacht, Prostmahlzeit geht schon gut los. Und dem Herrn hat es nicht gefallen. Hat er ihn sterben lassen. Tamar hat sich gedacht, ja, jetzt habe ich zwar keinen Mann mehr, aber den Prügler bin ich los. Aber allein ist auch nichts. Dann hat sie seinen Bruder zum Mann bekommen. Der hieß Onan. Von dem kriegen wir das Wort. Onanian, ja, ganz genau. Was war das für einer? Das war einer, der ihren Herzenswunsch nicht erfüllt hat, nämlich schwanger zu werden. Sondern der sie sexuell immer nur benutzt hat. Der hat sie nur benutzt. Und immer dafür gesorgt, dass sie nicht schwanger wird. Hey, jetzt hast du einen Mann, aber der benutzt dich nur sexuell die ganze Zeit. Der behandelt dich wie Dreck und benutzt dich sexuell, wenn ihm der Sinn danach steht. Und das ist natürlich jeden Tag. Du kommst dir vor wie ein Stück Fleisch hier. Was ist denn hier los? Und er sorgt immer dafür, dass du nicht schwanger werden kannst. Einzelheiten ersparen wir uns. Und es gefällt dem Herrn nicht und er stirbt auch. Jetzt geht ihr der Ruf voraus, sie ist eine schwarze Witwe. Schwarze Witwe, wer weiß, was eine schwarze Witwe ist? Ja. Schwarze Witwe, keiner, okay, ich sag's euch. Schwarze Witwe ist, wenn die Männer immer sterben. Seine mehrfach verheiratete Frau, hintereinander natürlich, aber ihre Männer sterben immer seltsamerweise und sie kassiert immer das Erbe. Aber die Typen waren noch jung, da gab es noch nicht allzu viel zu erben. Und es hätte schon noch einen gegeben, der sie geheiratet hätte. Aber da ist die Familie dagegen. Das lässt dem seine Familie nicht zu. Jetzt ist er eine schwarze Witwe. Sie weiß, sie ist eine schwarze Witwe. Und schwarze Witwen, die kriegen eines nicht mehr. Männer. Die heiratet keiner mehr. Sie ist also zur Einsamkeit und zum Alleinsein verdammt. Eine junge Frau. Und jetzt kommt die auf einen Trichter. Und ich sage nicht, dass das gut ist. Und ich sage nicht, dass du es genauso machen sollst. Aber sie denkt sich, hey, Ich habe Pech mit Männern, aber ich hätte trotzdem gern ein Kind. Außerdem wäre ich gern versorgt. Mich heiratet aber keiner. Mein Ruf ist ruiniert, schwarze Witwe. Was mache ich also? Was mache ich? Und dann kommt ihr eine Erleuchtung. Sie sagt sich, ich gehe in den Club und angel mir da einen, im Englischen sagt man einen Sugar Daddy. Wer weiß, was das ist. Es ist ein älterer, reicher Herr, der eine jüngere Frau aushält und ihr Geld gibt für für das, was der Onan mit ihr gemacht hat, nur halt, dass der dafür bezahlt. So stellt sie sich das vor. Und dann denkt sie sich, Mensch, ich kenne keine reichen Männer. Aber doch, einen kenne ich, meinen Schwiegervater, der Judah, der ist reich. Außerdem weiß ich, wie der tickt. Ich kenne ja seine Söhne. Ich weiß, dass der also offen ist für junge Mädels. Und dann zieht sie sich entsprechend an. Die Bibel sagt, sie zieht sich an wie eine Tempelhure, richtet sich her, verschleiert sich und so weiter. Also in anderen Worten, sie geht in den Club, dick geschminkt, so sehr, dass man sie gar nicht erkennt. Und ihr Schwiegervater Judah ist auch da. Und um den hüpft sie rum und flippt sie rum. Und der denkt sich, Mensch, die ist es. Und dann kommen sie miteinander ins Gespräch und sie kommen miteinander ins Geschäft. Und sie sagt, was gibst du mir dafür? Er erkennt sie nicht, so dick ist sie geschminkt. Ja? Und er sagt zu ihr, ja, du kannst was haben, ich schicke dir ein Ziegenböckchen. In anderen Worten, kriegst ein paar Aktien von der Firma. Und sie sagt, ja, das sagst du jetzt hier so, da, jetzt, da, hier. Was gibst du mir als Pfand? Und dann kriegt sie von ihm den Siegelring und ein paar persönliche Sachen, so das Taschentelefon quasi. Das packt er bei ihr. Denn einer seiner Mitarbeiter, der wird gleich kommen und wird ihr dann also das Aktienpaket, das Geld geben. Und so wird sie jetzt also schwanger von ihrem Schwiegervater. Moral wie im alten Kanaan. Aber sie denkt sich, also ich verstehe ihre Logik, ich verstehe, und ich weiß, wie Menschen denken. Du hast keine Ahnung, wie menschlich manche Menschen denken. Die denken sich, ja, ich kriege keinen mehr, also kriege ich von irgendjemandem, den ich gut leiden kann und der Kohle hat, ein Kind. Und dann hält mich der aus in Zukunft. Und genauso kommt es übrigens auch. Sie ist schwanger, sie zieht sich zurück und jetzt hat sie also das Taschentelefon oder den Siegelring und den Stab von Judah. Und als dann der Judah kommt, beziehungsweise sein Mitarbeiter kommt und sie also bezahlen will, ist sie nicht mehr da. Und dann stellt sich heraus, die Frau ist jetzt schwanger. Und dann sagt sie, von dem Mann, dem dies gehört, bin ich schwanger. Und in einem Karton kriegt er dann also seinen Kram zurück. Und er glotzt. Und er checkt, was da abläuft. Das Eigenartige und das Interessante ist, die Frau kriegt dann Zwillinge. Und einer von den Zwillingen ist tatsächlich im Stammbaum von Jesus zu finden. Der hat sie dann nicht mehr angefasst. Judah war dann nicht so verdorben, ja, er hat sie dann nicht mehr angefasst. Die Bibel sagt, er erkannte sie sexuell nicht mehr. Gut, aber es waren seine Kinder, die hat er finanziert und diese Frau hat er jetzt auch finanziert. Wenn du in der Situation bist, du empfindest, du kriegst keinen Mann, aber ein Kind hättest du schon ganz gern. Und dann fängst du an zu rechnen mit deinem Kopf und denkst dir, ja, der Staat, der soll für mich die Rechnungen bezahlen. Ich war einfach alleinerziehende Mutter. Kriege ich Kindergeld, kriege ich dies und das und jenes. Du, lass dich auf diese Rechnung nicht ein. Deine Kinder haben einen Vater und eine Mutter und geordnete Verhältnisse verdient. Es ist dir nicht geholfen und es ist dem Vater nicht geholfen und es ist erst recht den Kindern nicht geholfen, wenn du sie in so eine Unordnung hineingebierst. Ja, es hat bei denen funktioniert, aber ich garantiere euch, da war immer böses Blut. Judah hat immer gewusst, sie hat mich ausgetrickst. Und die Kinder hatten ja auch irgendwann einmal Fragen. Wer ist denn eigentlich mein Papa und wer ist mein Opa? Wie bringst du denen bei, dass das praktisch dasselbe ist? Leute, das ist furchtbar. Und wenn du dich mit solchen Gedanken trägst und mir jetzt zufällig zuschaust, der Herr hat diese Botschaft in deinen Weg gelegt, damit du ins Nachdenken kommst. Denke nicht, der Staat, der versorgt mich die nächsten 18 Jahre, solange die Kinder klein sind. Was ist, wenn der Staat pleite ist? Was machst du dann? Wenn plötzlich alle möglichen dieser Dinge gestrichen werden müssen, weil der Staat selber Geld braucht für sich und seine Beamten. Was machst du dann? Du verlässt dich hier auf Leute, die du nicht berechnen kannst. Verlass dich auf den Herrn. Und dann wird's was. Ich ende mit einem, mit Simson. Wir hatten es gerade mit einem Mann, mit einer Frau, mit der Tamar. Jetzt gehen wir ganz kurz zu Simson. Weißt du, Simson war voller Energie, Simson war gut aussehend und Simson war besonders. Nicht nur, dass ein Engel erschienen ist und seine Geburt angekündigt hat, Gott hat ihn auch mit großer Kraft gestärkt und er hat im Alleingang ganze Armeen von Philistern besiegt. Als eine solche Person bist du Was Besonderes natürlich, du bist eine Ausnahmeerscheinung. Sie haben ihn zum Richter gemacht, sie haben ihn zu einem einflussreichen Politiker gemacht, zu einem Leiter. Und wenn du ein Leiter bist, wenn du eine Ausnahmeperson bist, dann sind andere dir gegenüber nicht mehr unbefangen. Reiche werden wegen ihres Geldes geheiratet, Schöne wegen ihres guten Aussehens und Mächtige wegen ihrer Macht. Macht, Macht, sexy. Und das weiß Simson natürlich. So immer, wenn er in Israel ist, kommt es nie zu einer richtig vernünftigen Beziehung irgendwie, weil die irgendwie immer alle ein falsches Bild von ihm haben. Und so ist er allein, er fühlt sich allein. Er fühlt sich allein, aber aus einem anderen Grund wie die Tamar, aber allein fühlt er sich auch. Was macht er jetzt in seiner Not, in seinem Elend? Was wirklich töricht ist. Er geht in, ich denke, es ist Kapitel 14, er geht nach Gaza zu einer Hure. Denn da kann er hingehen, da kann er sein, wer er ist. Die sieht in ihm nicht den Leiter, die sieht in ihm nicht die Ausnahmeerscheinung, sie sieht in ihm einfach nur den Kunden, fertig aus. Das ist furchtbar, aber das reicht ihm emotional. Und dann geht er wieder heim. Und dann gewinnt er eine Frau im Tal Sorek lieb. Das ist auch eine Fremde, auch eine Philisterin. Und Leute, das ist problematisch. Wenn du dich mit jemandem einlässt, der nicht zu deinem Kulturkreis gehört, der kein Christ ist, sondern ein Philister ist, dann sieht die vielleicht gut aus. Da sind vielleicht die Vibrations in der Luft und du denkst dir, da ist ja magnetische Anziehungskraft. Das ist problematisch. Es ist besser, jemanden zu heiraten, der nicht so magnetisch ist, aber Christ ist und deiner Kultur entstammt, dem Christentum entstammt, denn den verstehst du. Die anderen, bei denen weißt du nicht, woran du bist. Da werden die Reaktionen falsch ausgelegt. Du legst anderen Leuten ihre Reaktionen falsch aus, weil er euch nicht kennt. Aber diese Philisterin, die muss es also sein. Und dort geht er hin. Die sieht in ihm die Ausnahmeerscheinung, aber sie sieht in ihm jetzt nicht den Richter und den Befreier und den Helden, sondern er ist einfach nur Simson, der irgendwie was an ihr findet. Aber andere, die fünf Fürsten der Philister, kommen sofort zu ihr und sagen zu ihr, du hör zu, der ist super stark, der macht uns Riesenprobleme. Außerdem brennt er uns die Firmen ab, das heißt, er brennt uns die Felder ab. Mach was gegen ihn, finde heraus, was den so stark macht. Und wir geben dir jeder 1100 Schekel oder 1100 Silberstücke. Du, ein Sklave hat 20 gekostet. Und wenn du von fünf Fürsten 1100 Silberstücke bekommst, dann ist es ein Sklavenheer von Tausenden von Sklaven. In anderen Worten, die Frau wird zur Milliardärin. Die wird wirklich reich und einflussreich. Und es gefällt ihr. Und so bequatscht sie den Simson jetzt. Der denkt, sie liebt ihn, weil er sie liebt. Aber nur weil du jemanden magst, heißt nicht, dass der auch dich mag. Sie nutzt ihn aus. Sie benutzt ihn. Und er merkt es nicht. Er denkt sich, diese Marotten, die sie da hat, das sind einfach Philisterbräuche. Naja, muss man drüber wegsehen. Muss man tolerant sein. Oh, Simson, du Esel, du. Sie bequatscht ihn. Sie will wissen, was ihn so stark macht. Sie will, dass er ihr sein Herz mitteilt, ohne dass sie ihm ihr Herz mitteilt. Weißt du, wenn jemand immer deine Geheimnisse wissen will, warum? Er ist nicht mit ihr verheiratet. Weißt du, sie sind nicht verheiratet. Sie haben nicht den heiligen Bund der Ehe, wo man sich Geheimnisse austauschen kann, weil die Trennung nicht so leicht ist. Sie ist einfach nur eine Geliebte. Sie ist einfach nur eine, die halt zur Verfügung steht. Meine Tochter hat mich angerufen aus Amerika neulich, hat gesagt, was würdest du jemandem raten, der heiraten will? Oder nach einem Ehepartner sucht. Ich habe gesagt, heirate jemanden aus deinem Kulturkreis, den du kennst, einen Christen natürlich, logisch. Und jemanden, der nicht trinkt und nicht raucht natürlich. Jemand, der früh aufsteht und arbeiten geht, eine Arbeitsstelle hat. Nicht jemand, der seit 36 Semestern studiert, mittlerweile 54 ist. Und eine positive Person. Eine Person, die andere nicht mit ihren Launen belästigt. Eine Person, die andere nicht mit ihren Launen belästigt. Die in der Lage ist, glücklich zu sein. Wenn du das siehst in einer Person, Auch wenn die Person nicht aussieht, ja, wie Adonis oder wie eine griechische Statue als Göttin, dann wisse, hey, du bist da was Gutes auf der Spur. Aber Simson macht das nicht. Simson hört die nörgeln und nörgeln und nörgeln, sagt ein Geheimnis. Wenn du dich mit jemandem ausgehst und den triffst, die ersten zwei, drei, vier Male, die legen die gesamte Beziehung fest. Wenn da die ganze Zeit genörgelt wird, wenn da die ganze Zeit gesagt wird, ach Menno, oder so, wenn dies die Stimmung ist, das wird sich nicht ändern, das wird nicht besser werden. Und du denkst, du änderst ihn, wenn du ihn geheiratet hast, kannst du vergessen. Da lachen ja die Hühner. Wenn der merkt, dass du anfängst, ihn zu manipulieren, dann ist es schon mal die erste Trennung. Nun gut, was passiert also? Simson verflacht geistlich. Er kommt von dieser Frau nicht los, er verflacht geistlich und zum Schluss ist es so, dass seine Feinde ihn beherrschen, dass er für seine Feinde arbeiten muss, dass er keinen Job bekommt irgendwo in seinem Land, sondern in der Ferne Drecksarbeit, einen Drecksjob machen muss für seine Feinde. So willst du nicht landen. Amen. Deswegen prüfe, wer sich ewig bindet, damit er sich nicht ewig schindet. Falls du Jesus noch nicht in deinem Leben hast, gebe ich dir jetzt die Gelegenheit, ihn einzuladen. Bet einfach mit. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden, komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Siehst du? Und jetzt ist auch in deinem Herzen die Sonne aufgegangen. Jesus ist dein Herr und jetzt gilt auch für dich, größer ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. So, freu dich an dieser Wahrheit. Amen.